Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserer Executive Podcast 959. Heute schon wieder über das Thema Resilienz, davon können wir gar nicht genug bekommen. Einen besonderen Winkel in dieses Thema rein haben wir heute gefunden und das wird sich um Bildung handeln. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit unserem Gast Frederik Merz. Wir wünschen euch allen gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, Frederik Merz.
Schön, dass ich hier sein darf. Danke.
Ja, das ist, ich finde, das eine immer eine spannende Gast. Wir kennen uns ja eine Zeit lang. Frederik Merz ist bei die Merz-Schule hier in Stuttgart, eine private Schule. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen und haben uns immer wieder mal gesagt, dass wir eigentlich ein extrem spannendes Thema, sich darüber zu unterhalten, warum und wie können wir mit unserem Schulsystem so die Resilienz der gesamten Gesellschaft ein Stück mehr beitragen. Und das ist so unser Tenor heute. Erstmal, die Merz-Schule ist in Stuttgart sicherlich bekannt. Das ist eine private Schule.
Das stimmt, ja.
Ihr deckt ja nicht nur Grundschule, sondern das ist ja auch Internat und da sind ja viele Sachen dabei.
Groß gewachsen, ja. Wir haben mit einer Grundschule mal angefangen in den 60er Jahren und auf unserer Geschichte einer klassischen Werkschule mit Handwerk aufgebaut. Seit 1918 gibt es uns. Mein Urgroßvater hat uns damals auf den Weg gebracht mit seinen reformpädagogischen Grundideen. Und inzwischen haben wir Kindergarten, sind gerade in den letzten Zügen des Aufbaus einer neuen Krippe, haben dann so vor 0 bis 6 Jahren tatsächlich alles abgedeckt. Die Grundschule, das Gymnasium, die Fachhochschulreife und auch die Fachhochschuluniversität oder die Fachhochschule selbst, die haben wir mit dabei. Und dann haben wir so vom kleinen Alter bis ganz groß raus alles dabei.
Das ist super spannend. Wie viele Schüler habt ihr insgesamt oder ja, Kunden?
Also wir haben im Kindergarten, wenn man die jetzt noch als Schüler mal mit dazu nehmen kann, rund 80 Kinder. Wir haben in der Grundschule knapp 290 Kinder. Im Gymnasium über 400 und in der Fachhochschule nochmal etwas über 300. Das schwankt dann immer mal wieder, je nachdem, wie dick die Bachelor- und Masterstudiengänge besetzt sind. Aber das ist so das komplette Paket. Und ganz neu dazu jetzt auch erst seit 3 Jahren die Fachhochschulreife am Berufskolleg Grafik und Design im Tech-Areal. Da haben wir dann auch nochmal pro Jahrgang knapp 20 Schüler.
Wow. Also ihr könnt auf jeden Fall sehr viel zur Resilienz unserer Gesellschaft beitragen. Das war eigentlich auch das Thema heute. Man merkt, das ist eine ziemlich große Institution, ist auch für eine Stadt wie Stuttgart. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, aus privaten Gründen das Schulsystem so ein bisschen anzuschauen über die letzten paar Jahre, weil auch eigenen Familienbedarf. Und bin ja nicht so ganz sicher, ob die Schulsysteme sich so weiterentwickeln, wie das notwendig wäre. Was kann man denn tun? Was muss man denn andenken, jetzt auch in Zeiten der Pandemie und so weiter? Wie kommt man denn insgesamt weiter mit Schulsystemen? Wie tragen wir als Schule so Resilienz der Gesellschaft bei?
Ich denke, wir werden in Zukunft ein wenig den Fokus verschieben müssen aus einer vor allem verwalterisch geprägten Institution, Bildungseinrichtung in Richtung einer Form, die sich mehr mit den Themen beschäftigt, um die es auch in Zukunft gehen könnte. Sprich, wie optimieren wir die Informationsverarbeitung, die wir in solchen Häusern ja, gemeinsam in anreichernden Interaktionen zwischen Lehrern und Lernenden zusammenbringen. Und da ist die aktuelle Organisationsform einer Schule mit Sicherheit nicht das Passende. Sie geht zurück auf ein sehr altes System, wo es auch sehr gut funktioniert hat, wo, glaube ich, die auch sehr industriell geprägte Idee von Bildung überwogen hat. Wo man gemerkt hat, dass man Prozesse sehr gut steuern kann, in dem Moment, wo man sie schlank macht und auf Linie zieht. Und wenn jetzt gerade einfach Informationen sehr schnell alt werden und wir gefordert sind, auch neue Generationen mit immer mehr Unsicherheit in die Zukunft zu schicken, dann braucht es einfach auch ein Bildungssystem, was das viel mehr aufgreift, viel mehr Räume schafft, in denen genau mit dieser Unsicherheit gearbeitet werden kann. Mhm. Und das geht halt nicht, wenn der Lehrer die ganze Zeit versucht, einen sicheren Bildungskanon durchzuschieben, sondern es geht vor allem dann, wenn man offene Projekte anschiebt, wenn die Wege offen sind, wo das Ergebnis vielleicht noch klar gezogen wird, wo Ziele besprochen werden, wo aber dann offene Wege entstehen, die begangen werden und wo auch geübt wird, resilient zu sein, resilient mit seiner Umgebung umzugehen und sein eigenes Wirken auch entsprechend wahrzunehmen.
Ja. Wir beschäftigen uns auch mit der Industrie da draußen und wir haben ja ähnliche Verhandlungsprozesse auch gesehen. Und das Problem ist ja nicht die Idee an sich zu entwickeln, beziehungsweise das ist schon eine ziemliche Nummer. Aber das dauert ja ziemlich lange, sowas umzusetzen. Wenn ihr jetzt freie Hand bekommen würde, wie lange dauert das, bis man wirklich spürbare Effekte aus so einer Idee entwickeln kann? Das geht ja nicht so schnell.
Das geht teilweise wirklich klein, klein. Ich meine, wir beginnen jetzt mit kleineren Fächerverbünden, wo wir am Nachmittag mal 2 Stunden nutzen, um sowohl Schüler als auch Lehrer mit anderen Themen in Verbindung zu bringen, als das jetzt so der klassische Fächerkanon hergibt. Wir haben per se eine lange Vergangenheit von Fächern, die bisher keine staatliche Schule in der Form so anbietet, zumindest im Großraum Stuttgart und auch in Baden-Württemberg, wo wir ja, Handwerkunterricht als ganz klassisches Fach haben, wo wir musischen Nachmittag anbieten, wo ganz verschiedene AGs immer wieder neu angeboten werden, die Schüler per se in ihrem ganz normalen Stundenplan mitnehmen. Das ist nicht einfach nur optional, sondern bei uns voll Bestandteil. Das sind erste Versuche, wo man das Korsett aufbricht, wo wir aber auch merken, dass natürlich Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer sich dem Ganzen öffnen müssen auf lange Sicht und auch bereit sein müssen, dort ihre Unsicherheit zu akzeptieren und sie als Chance zu sehen. Und das ist tatsächlich ein riesen dickes Brett, was wir hier gemeinsam bohren, um immer wieder alte Muster aufzubrechen, neue Chancen in den Blick zu nehmen und auch gerade unser Lehrerkollegium dabei zu begleiten, das mitzunehmen und eben auch hier Resilienz zu entwickeln, mit der man da in die Zukunft gehen kann.
Ganz kurz am Ende nochmal zur Resilienz, das Thema Digitalisierung an viele Schulen generell, das ist ja Mangelware. Also ich bin fast empört, wie wenig das irgendwie als wichtig empfunden wird bei vielen Schulen, die wir gesehen haben. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber dennoch. Welchen Beitrag ist deiner Einschätzung nach eine durchgehende und also ein durchgehendes Verständnis dafür und auch eine Anwendung dafür, dass man vernünftig digitalisiert in die Schulen? Ist es essentiell oder ist es jetzt ein Werkzeug, deiner Meinung nach?
Es ist definitiv ein Werkzeug. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Bestandteil, aber nicht nur eben für die Schüler am Ende, sondern auch für die Lehrer. Wir haben jetzt den Zwischenschritt mal gemacht und haben gesagt, wir statten erstmal alle Lehrer mit Endgeräten aus, sodass sie dann auch gewisse Dinge nachholen können, sich wiederum sicherer fühlen in der Umgebung, die sie dann für ihre Schüler aufmachen. Da spüren wir eine enorme Geschwindigkeit, die dabei entsteht. Und das ist sicherlich teilweise so ein Fall, der kritisch ist. Wir stellen lieber irgendwelche Tafeln in Klassenzimmern, die elektronisch bedienbar sind, die ich aber nicht mehr nach Hause nehmen kann, an denen ich nicht so häufig üben kann, sodass ich mich auf lange Sicht einfach viel ja, mehr wie so ein Fisch im Wasser fühle. Und dadurch bröckeln natürlich auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Und sicherlich ist auch ein Bestandteil dessen, dass wir als deutsche Gesellschaft vor allem sehr industriell geprägt sind in vielen Bereichen, was unser Denken über viele Generationen einfach auch ja, vorbestimmt hat und immer auch noch tut in einer gewissen Weise und wo wir natürlich auch aufpassen müssen, dass wir dem Rechnung tragen und da gezielt mal Dinge aufbrechen und sagen, komm, lass anders denken, aber mit einem gewissen wertschätzenden Faktor, dass wir einfach sagen, Unsicherheit ist akzeptiert und wir haben eine Chance, damit aber auch gemeinsam zu arbeiten.
Was ist dein Erlebnis, wenn man jetzt die Politik jetzt regional, überregional damit konfrontiert? Sagen wir mal, das ist ja ein bisschen Revoluzzer, ist es ja eigentlich fast schon. Also das, was ich toll finde, ich finde, jede Veränderung ist notwendig. Wird das politisch verstanden oder wird man als Spinner abgestempelt, so ganz grob?
Also ich glaube, das verstehen die schon alles. Am Ende haben sie aber einfach eine ganz andere Logik. Sie
Haben die
müssen
Angst vor
da,
so einer Veränderung, glaubst du?
glaube ich nicht. Sie haben vielleicht Angst vor den Konsequenzen, die dann manchmal einherkommen. Es ist einfach das staatliche System mit über 90% des Gesamtsystems im schulischen Bereich, was wir in Deutschland haben, ist ein Riesentanker. Diesen Tanker zu steuern, ist enorm schwer und trotzdem haben sie die organisatorischen Parameter schon für Leuchtturmschulen, die das in gleicher Form wie auch Privatschulen etwas freier handhaben können, die ja, Pilotprojekte ins Land rufen. Ich glaube auch dieses aktuelle, sehr prominente Projekt von Verena Pauster, das wir für Schule zeigt, dass sehr viele Pilotprojekte entstehen können, die auch von Kultusministerien als attraktiv anerkannt werden und auch unterstützt werden. Es ist überhaupt kein No-Go. Trotzdem kann man sicherlich auch sehen, es ist eher ein kleines Pflänzchen, was sich dort zeigt im Moment.
Okay. Gibt es denn so jetzt am Ende, gibt es so irgendwie so einen großen Wunsch, dass du loswerden würdest als Privatschule gegenüber unserer Zuhörer, gegenüber die Politik oder die Gesellschaft, die Wirtschaft? Gibt es irgendeine Sache, wo du sagst, wow, das wäre echt toll, wenn wir das jetzt gemeinsam andenken würde? Gemeinsam Projekte oder.
Ja, ich persönlich denke, dass es nicht mehr so viel ums Überlegen geht, sondern mehr ums Machen. Wir müssen einfach zeigen, dass das, was man sich manchmal so denkt, auch tatsächlich auf Zukunft funktioniert. Man muss rangehen an die Punkte und beweisen, dass es sich bewährt. Und damit hat man die Chance, tatsächlich auf lange Sicht Veränderungen auf den Weg zu bringen, vorauszugehen, Vorbild sein.
Vorbildlich, Friedrich, und herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war ja ein Teaser zu dieses Thema Resilienz und Bildung in unserem System, in unserem Land, in unserer Region, überregional auch. Ich finde es extrem spannend und extrem wichtig, dass wir uns, auch wie wir beiden, jetzt erstmal sich überhaupt darüber unterhält und vernünftige Gedanken mit anderen Menschen teilen, ist immer wertvoll. An dieser Stelle herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist, an unsere Zuhörer da draußen. Schaut euch mal auch die Webseite von der Märzschule in Stuttgart an. Das ist echt ein extrem spannendes Unterfangen. Ich habe es persönlich gesehen und ich bin sehr davon überzeugt, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Variante ist, dieses Thema anzugehen. 9 Minuten und 59 Sekunden sind schon vergangen. Wir kommen nächste Woche wieder mit einem weiteren spannendes Thema, auch zur Resilienz. Friedrich, nochmal vielen Dank für deinen Besuch.
Danke,
alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis hoffentlich bald.
Danke.